Ja, Uwe hatte schon gesagt, dass ich etwas angeschlagen bin und wer mich hier mit dem Wasserglas stehen sieht, weiß, das ist nicht Volker, denn Wasser ist für mich zum Waschen da und nicht zum Trinken, aber heute könnte es doch sein, dass ich es brauche. Ich möchte euch von einer kleinen Begebenheit erzählen. Zurzeit bauen wir gerade bei uns zu Hause um, mein Schwiegersohn kriegt eine neue Wohnung oder wie auch immer, alles ist entkernt und da braucht man natürlich auch immer Hilfe. Und mein Schwager war da und mein guter Freund Thorsten. Und wir haben so richtig, naja, mal ein bisschen gearbeitet. Ne? Und irgendwann sind natürlich auch Pausen angesagt. Also, wir haben so nette drei Stühle auf dem Balkon stehen, wie uns da hingefläzt, ne? Wie alten Männer. Und dann sagt der eine, oh, ich habe Rücken. Und die anderen beiden, die daneben saßen, oh, wir auch. Und dann ist die Pause etwas länger geworden und dann haben wir beschlossen, für diesen Tag das Arbeiten sein zu lassen. Ich habe Rücken. Habt ihr so etwas auch schon mal gesagt? Diese Formulierung bleibt doch irgendwie hängen, denn Rückenschmerzen sind weit verbreitet. Und verursacht werden sie oft durch falsche oder einseitige Haltung. Wer viel am Schreibtisch sitzt, hat Rücken und geht ins Fitnessstudio, um die Muskulatur zu stärken. Unternehmen und Krankenkassen bieten Rückenschulungen an, um Schäden dieser Art zu bekämpfen. Wir lassen uns massieren, machen Aquafitness, fahren Fahrrad. Tja, und wenn die Rückenschmerzen zu schlimm werden, gehen wir zum Arzt und holen uns eine Spritze, hoffentlich. Ich habe gehört, Wärmepflaster sollen auch ganz gut sein. Heute ist das alles möglich. Aber wie war das eigentlich früher? Wart ihr schon einmal auf der Zeche Zollverein in Essen? Wenn nicht, ein Besuch dort lohnt sich. Die Zeche Zollverein ist heute ein Schaubergwerk und Weltkulturerbe. Und früher mussten die Bergarbeiter an der vordersten Front viel in gebückter Stellung arbeiten und gerade kriechend auf allen Vieren. Harte Arbeit, tja, und ungünstige Arbeitshaltungen waren weit verbreitet und haben viele Menschen krumm werden lassen. Unter Tage auf dem Bau oder auch in der Landwirtschaft. Und ich habe festgestellt, das ist in vielen Ländern heute noch so. Und hierzulande haben wir zum Glück Berufsgenossenschaften, die etwas dagegen unternommen haben. Aber wie war das denn eigentlich zur Zeit Jesu? Woher kam denn da die Hilfe? Wer war da? Der Arzt. Und ich lese uns den Text aus Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Die Heilung einer verkrümmten Frau am Sabbat. Und er lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie und zugleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sprach zu dem Volk, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Musste dann nicht diese, die doch eine Tochter Abrahams ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hat, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Wir wollen uns einmal die Personen in unserem Bibeltext näher ansehen. Als erstes ist da die Frau. Die Frau hat Rücken. Und zwar schon lange und ziemlich schlimm. Ihr Rückenleiden ist so stark, dass sie dauerhaft gebückt geht. Und ihr Leiden dauert doch schon 18 Jahre lang an. Woher ihr Rückenleiden kommt, können wir nur vermuten. In unserem Text steht, sie hatte einen Geist, der sie krank machte. Was könnte damit gemeint sein? Hier war der Satan am Werk. Die Rede vom Satan klingt heute für manche Leute zwar sonderbar, aber wir verstehen, was gemeint ist. Eine dunkle Macht, vielleicht eine psychische Krankheit, ein seelischer Schmerz, ein schlimmes Trauma. Irgendetwas hat diese Frau 18 Jahre lang gebeugt gehen lassen. Und von alleine konnte sie sich nicht wieder aufrichten. Es bedurfte eines Impulses von außen, eines befreienden Wortes, einer hilfreichen Zuwendung. Der Richtige musste kommen, der das Leid der Frau erkennt und den krankmachenden Geist vertreibt. Auf jeden Fall ist sie in der Synagoge und hört Jesus zu. Sie ist gehorsam und geht zu Jesus, als er sie zu sich ruft. Die Frau wird geheilt, ohne ihr Zutun. Sie reagiert aber prompt auf ihre Heilung. Im Text steht, sie richtete sich auf und pries Gott. Ganz einfach. Denn für das Ereignis, das hier beschrieben wird, hat die Frau nichts dazu getan. Alles geht von Jesus aus. Sie hat nicht gebettelt oder versucht, Jesus zu berühren. Man könnte sagen, sie war einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Sie wurde geführt. Mit dieser Heilung ist unser Bibeltext noch nicht zu Ende. Eigentlich ist doch jetzt alles gut, oder? Aber es gibt hier eine zweite Person, die ich hier sehe, den Synagogenvorsteher. Er ist sowieso vor Ort. Er kennt sich aus. Er kennt auch die Gesetze. Er ist für die Ordnung in der Synagoge verantwortlich. Er findet das alles nicht so toll und beschwert sich bei den anderen Synagogenbesuchern und versucht so Eindruck zu schinden und Bestätigung zu erhalten. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Eigentlich hätte er sich an Jesus wenden sollen, denn der hat sich ja in seinen Augen nicht richtig verhalten. Gegen das Heilen an sich hatte der Synagogenvorsteher sicher nichts einzuwenden. Aber das muss doch nicht ausgerechnet am Sabbat sein. Dazu ist doch an den anderen 6 Tagen der Woche genug Zeit. Am 7. Tag, am Sabbat, ist das laut Gesetz nicht zulässig. Und es besteht ja auch keine Lebensgefahr. Der Synagogenvorsteher hat das heilsame Zusammenwirken der guten Mächte nicht verstanden. Die Heilung findet in seiner Synagoge statt. Ausgerechnet am Sabbat. Und dann auch noch durch Gottes Sohn. Mehr geht nicht. Doch eigentlich hätte er als Erster die Bedeutung des Wunders begreifen müssen. Woanders als hier könnte dem Teufel Paroli geboten werden. Doch der Synagogenvorsteher pocht auf die Tradition und auf das Althergebrachte. Es war schon immer so und so muss es bleiben. Vielleicht ist er auch genervt, weil Jesus ihm die Show stiehlt. In der Synagoge muss alles seine Ordnung haben. Hier darf nichts aus dem Rufen erlaufen. Und er hat das Sagen. Die dritte Person in unserem Text ist Jesus. Zu Anfang lehrt er in der Synagoge. Das ist erstmal nichts Besonderes, oder? Das hat er schließlich oft getan. Jesus sieht sich aber die Menschen an. Er sieht die Frau in ihrer Not und handelt. Er ruft sie zu sich und befreit sie von dem krankmachenden Geist, von ihren Nöten, Ängsten und Sorgen. Die Last fällt von ihr ab. Durch Jesu Hände wird sie gesund und kann sich wieder aufrichten und ihn ansehen. Doch Jesus ist noch nicht fertig. Er spricht klare Worte zu dem Vorsteher und seinen Leuten. Er geht auf den Vorwurf des Vorstehers ein und entkräftigt ihn. Und er korrigiert die Prioritäten. Die Menschen sind das Wichtige. Sie sind seine Geschöpfe, die er liebt. Und der Satan darf nicht gewinnen. Jesus bezieht klar Stellung und tut weitere Wunder, die hier nicht näher bezeichnet werden. Aber Es gibt noch weitere Personen in unserem Text. Sie werden hier nur kurz erwähnt. Die Gegner Jesu schämen sich. Jesus hat sie erwischt, ihren wunden Punkt getroffen. Und sie erkennen ihr Fehlverhalten. Und die andere Gruppe ist das Volk. Die Menge ist begeistert von Jesus und freut sich über seine Taten. Fünf verschiedene Personen bzw. Personengruppen. In welcher Person oder Gruppe findest du dich wieder? Wo trifft dich der Text? Ich möchte mit euch noch einmal die verschiedenen Personen beleuchten und sie in die heutige Zeit übertragen. Zuerst die Frau. Geht es euch nicht auch manchmal so? Den gekrümmten Rücken in unserem Text kann man auch bildlich verstehen. Wir werden nicht nur durch harte Arbeit gekrümmt, sondern auch von Sorgen, traumatischen Erlebnissen oder Demütigungen runtergedrückt. Wer gebückt gehen muss, verliert einen wesentlichen Teil seiner Menschenwürde. Er hat den Blick nicht mehr zum Himmel. Er kann den anderen nicht mehr in die Augen sehen und man befindet sich nicht mehr auf Augenhöhe. Wie ist das bei euch? Wartet ihr darauf, dass euch jemand anspricht, dass ihr eure Sorgen und Probleme erzählen könnt? Oder schafft ihr es, euch mitzuteilen? Seht ihr aber auch die Not der anderen, so wie Jesus die Frau sieht? Hofft ihr noch auf ein Wunder oder ist alles zur Routine geworden? Gottesdienst gehört am Sonntag ja dazu. Die Frau geht oder ist in Jesu Nähe, wir heute auch. Und vielleicht hat sie nichts mehr erwartet, alles Routine, aber sie wird überrascht. Werden wir auch von Jesus überrascht, auch in den kleinen Dingen des Alltags? Lassen wir Jesus noch an uns arbeiten und uns heilen? Preisen wir Gott für seine Taten oder ist das auch schon Routine? Und hier kann uns die Frau ein Beispiel geben. Sie pries und lobte Gott sofort. Na klar, höre ich jetzt die Stimmen von euch. Sie hat ja auch Großes erfahren. Manchmal sind es aber auch die kleinen Dinge, die uns Freude machen. Und wir können darüber staunen und dankbar sein. Erzählen wir uns doch untereinander von diesen Sorgen und Nöten. Oder auch immer wieder von Gebetserhörungen. Und ermutigen uns gegenseitig. Geben wir auch im Gottesdienst Zeugnis. Ich hoffe, dass das auch in unseren Gottesdiensten immer wieder stattfindet. Vielleicht sind wir aber auch manchmal wie der Synagogenvorsteher. Alles muss im Gottesdienst seine Ordnung haben. Und jede Störung nervt total. Wir halten an Traditionen, an Altbewährten fest. Bloß nichts ändern. Das war schon immer so. Aber die Zeiten haben sich geändert. Und ohne Sonntagsarbeit wäre bei uns vieles nicht mehr möglich. Versteht mich nicht falsch. Es gibt für mich überflüssige Sonntagsarbeit. Und ich kann auch nicht verstehen, dass es in der Pflege 12-Tage-Schichten gibt. Ich selber merke, je älter ich werde, desto mehr brauche ich meinen Ruhetag einmal in der Woche. Aber diese Ruhetage haben sich verschoben. Es ist nicht immer der Sonntag, ob im Krankenhaus oder in der Gastronomie. Jeder muss sehen, wann er seinen Ruhetag macht. Und wir müssen uns fragen lassen, was wir alles am Sonntag machen. In diesem Punkt hat der Synagogenvorsteher recht. Er hat nur die falschen Schlüsse gezogen. Wir als Christen sollten uns auch immer wieder fragen, ob manches am Sonntag sein muss und gleichzeitig darauf achten, was wir am Sonntag alles tun. Brauchen wir zum Beispiel am Sonntag unbedingt die frischen Brötchen oder das leckere Eis oder das Essen im Restaurant? Wenn wir es uns am Sonntag gut gehen lassen, müssen andere dafür arbeiten. Und manchmal müssen wir uns dann auch schämen. Natürlich, das weiß ich auch, können wir das Rad nicht mehr zurückdrehen. Aber vielleicht nehmen wir die Dinge bewusster wahr. Als Jesus den Finger in die Wunde des Vorstehers und dessen Gefolgschaft legt, haben sie verstanden, dass hier doch irgendwas verkehrt läuft. Wo legt Jesus bei uns den Finger in die Wunde? Wo muss ich mich verändern? Ja, welche Personen sind jetzt noch übrig? In der Position von Jesus bin ich doch nicht. Das könnte ich ja nicht. Aber es bleibt die Frage, was zeigt mir Jesus in diesem Text? Wo und was kann ich von ihm lernen? Damals hat Jesus in der Synagoge gelehrt. Und heute hören wir Jesu Worte auch noch. Aus der Bibel, in Gottesdiensten, Bibelgesprächen spricht Jesus zu uns. Und wir können von ihm lernen. Wir müssen uns immer wieder in seine Nähe begeben. Außerdem können wir von ihm lernen, die Augen für andere offen zu halten, sensibel zu werden für die Not des anderen und Hilfe anbieten. Der dritte Punkt, den Jesus anspricht, sind wir. Wo sind unsere Fehler und unsere Schwächen und wie gehen wir damit um? Vertuschen oder verschweigen wir sie? Sind wir vielleicht schon in der gekrümmten Haltung und wenn ja, wie kommen wir da wieder raus? Lasst uns zu Jesus gehen und unsere Schuld bekennen. Lass ihn an dir arbeiten. Gestatte Jesus, den Finger in die Wunde zu legen und lass dich heilen. Für diese Rückenschmerzen, die Sünde, brauchen wir kein Fitnessstudio und keine Krankenkasse. Jesus allein genügt. Sein Tod lässt mich leben und gerade werden. Ich brauche es nur immer wieder anzunehmen. Und das tun wir nachher hier auch im Abendmahl. Wenn das so ist, dann sind wir ein Stück weit wie das Volk in unserem Text. Und als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Wir können uns über die herrlichen Taten Jesu freuen, die schon geschehen sind und die noch geschehen werden. Und lasst uns doch einmal in der kommenden Woche schauen, wo Gott am Werk ist und ihn für so viele Dinge danken, die wir erleben. Amen.